Zwischenruf NRW. Der Podcast der FDP-Fraktion Nordrhein-Westfalen.
Herzlich willkommen zur 44. Folge von Zwischenruf NRW. In dieser Episode nehmen wir euch mit zum ersten liberalen Talk des Jahres 2026. Das Thema des Abends ist das Fundament für ein freies und selbstbestimmtes Leben, die frühkindliche Sprachbildung. Auf dem Podium diskutieren Professor Dr. Frederik de Moll, Erziehungswissenschaftler mit dem Schwerpunkt Kindheits- und Jugendforschung an der Universität Bielefeld. Daniela Heidmann, Sprecherin des Landeselternbeirats der Kindertageseinrichtung in Nordrhein-Westfalen, und Oliver Just, Bereichsleiter beim Kita-Träger Fröbel Bildung und Erziehung. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden der FDP-Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalen und zweifachem Familienvater Henning Höhne. Die Veranstaltung fand am 5. Februar 2026 statt und wurde von Nathalie Bergdoll moderiert. Viel Spaß beim Hören.
Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen beim ersten liberalen Talk des Jahres 2026. Ich darf Sie im Namen der FDP-Landtagsfraktion herzlich begrüßen hier im Landtagsrestaurant. Kantine darf man nicht sagen, sondern Landtagsrestaurant. Wenn Sie die nächsten Male zum liberalen Talk auch kommen, dann können wir uns über die Aussicht auf den Rhein unterhalten im weiteren Verlauf des Jahres, wenn es dann noch nicht ganz so dunkel ist. Aber wir freuen uns, dass Sie hier sind. Wenn ich sage, wir freuen uns, dann darf ich das sagen, zusammen mit meiner Kollegin Yvonne Gebauer, die ja erst vor wenigen Wochen für uns neu in der Fraktion übernommen hat, die Zuständigkeit für Kinder, Jugend und Familie. Liebe Yvonne, darüber freuen wir uns sehr. Schön, dass du heute Abend mit hier auch dabei bist. Wir wollen über frühkindliche Sprachbildung sprechen mit Ihnen untereinander in dem bekannten Format, und wir freuen uns, dass das so viele Menschen interessiert, sowohl bei den Teilnehmern als auch bei den Fragen, habe ich schon gehört, die im Vorfeld eingereicht wurden. Das unterstreicht, dass nicht nur uns, sondern auch Ihnen das Thema so besonders wichtig ist. Und als wir die Veranstaltung festgelegt haben, das Thema festgelegt haben, wussten wir gar nicht, dass wenige Wochen vorher durch so Projekte wie ABC-Klassen der Landesregierung da auch nochmal durchaus neue Aspekte in die Debatte mit reinkommen. Aber umso besser, denn wir sprechen hier ja über das Fundament fürs Leben, das Fundament für einen erfolgreichen Bildungsweg, Sprache. Und Sprache ist der Schlüssel zum Bildungserfolg. Bildung ist die Voraussetzung dafür, ein freies, ein selbstbestimmtes Leben leben zu können. Und wenn wir uns unterschiedliche Entwicklungen der letzten Jahre anschauen, aktuelle Zahlen auch anschauen, dann wissen wir, wie viel da zu tun ist. Wir wissen, wie viel zu tun ist, wenn wir in Richtung der Kitas schauen in Nordrhein-Westfalen, wie viel Personal da fehlt, wie viele Plätze in vielen Bereichen auch fehlen, wie schwierig das oftmals ist, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Bereich gerne auch mehr Zeit hätten für das einzelne Kind, um sich darum zu kümmern, was da entsprechend dann manchmal im Alltag leider untergeht. Also große Lücken in dem System und große Aufgaben für die Politik, daran zu arbeiten. Und ich darf Ihnen sagen, meine Damen und Herren, ich würde mir wünschen, das ist nicht unser Hauptthema heute Abend, aber bevor Politik mit so Schlagworten wie Lifestyle-Teilzeit um sich drumherum schmeißt, dass wir ein bisschen mehr auf das gucken, was die Kinder, was die Familien, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigentlich so brauchen und was sie leisten jeden Tag in diesem System. Ein bisschen weniger in diesen Überschriften und deutlich mehr Wertschätzung für die Arbeit, die da geleistet wird. Das ist nun mal die erste Voraussetzung dafür, dass Bildungserfolg auch gelingen kann in diesem Land. Wir haben bei unserem Neujahrsempfang, habe ich eine Comeback-Formel für Nordrhein-Westfalen vorgestellt, so wie wir uns das vorstellen. Und ganz oben in dieser Formel steht kluge Kinder. Und das steht nicht aus Versehen ganz oben, sondern das steht ganz oben, weil das für uns eben auch die oberste Priorität hat. Kluge Kinder und alles das, was wir dafür tun sollten. Und Sprache ist dafür der Schlüssel. Ich habe es gerade schon angesprochen. Sprache ist aber vor allem auch bei einem Aspekt mir besonders wichtig, uns Freien Demokraten besonders wichtig, denn wir haben immer noch eine riesige Ungerechtigkeit in Deutschland. Der Bildungserfolg hängt viel zu sehr mit dem Elternhaus zusammen. Haben die Eltern ein überdurchschnittliches Einkommen, haben die Eltern studiert, ist die Wahrscheinlichkeit für Kinder, auch aufs Gymnasium zu gehen, Abitur zu machen, studieren zu können, um ein Vielfaches höher als bei den Kindern, die aus Nicht-Akademiker-Haushalten zum Beispiel kommen. Und andere Industrieländer, auch unmittelbare Nachbarländer um uns drumherum, zeigen, dass es auch anders gehen kann. Dass Bildungserfolg eben weniger stark mit dem Elternhaus zusammenhängt, sondern damit, womit es zusammenhängen soll, nämlich mit individuellem Talent, mit Fleiß und mit Einsatz. All das kann aber natürlich nur dann gelten, wenn die Basisvoraussetzungen stimmen, und das ist das Thema Sprache. Ein Drittel der Grundschülerinnen und Grundschüler gehen laut aktuellen Zahlen in die erste Klasse und sprechen nicht ausreichend Deutsch. Und mir ist wichtig, dabei zu betonen, weil das in der öffentlichen Debatte auch manchmal untergeht, dass das viele Kinder betrifft mit Migrationshintergrund, aber auch sehr viele Kinder ohne Migrationshintergrund. Das ist kein Thema, was man alleine in die Integrations- und Migrationspolitik schieben darf, sondern bei einem Drittel, bei dieser immens hohen Zahl, ist das eine viel, viel größere Aufgabe. Und darum haben wir uns, habe ich mich auch grundsätzlich gefreut, als die Landesregierung vorgestellt hat, dieses Konzept der ABC-Klassen, zu sagen, wir machen Sprachscreening und gucken dann, dass wir bei denen, wo wir Defizite sehen, verpflichtend entsprechende Förderangebote machen. Ich glaube aber, es lohnt sich, darüber noch zu diskutieren, und wir werden das heute bestimmt auch tun, bei der Frage, wo machen wir das eigentlich? Denn es gab auch mal Überlegungen, gibt auch Programme, genau diese Förderung auch in den Kitas ablaufen zu lassen, im gewohnten Umfeld für die Kinder. Und ich stelle mir schon die Frage, wie wir das logistisch bestmöglich hinbekommen, wenn auf einmal Raumwechsel dazukommen, wenn dann für Kinder auch ungewohnte Umfelder dazukommen. Ich weiß, es soll auch die Möglichkeiten geben, das in den Kitas zu machen, aber eben auch in den Schulen. Zumindest ist aufgehangen bei dem Thema Schule. Und ich glaube, es lohnt sich, da sehr genau hinzuschauen, denn das Problem ist riesig groß. Und ich glaube, wir dürfen uns auch nicht viel Zeit damit lassen, sondern sollten Gas geben. Denn bei jedem Kind, bei jedem Tag, mit jedem Jahr, mit jedem Schuljahr, wo wir später damit anfangen, wird es schwieriger. Und immer dann, wenn wir mit Sprachdefiziten nicht früh genug arbeiten, wenn wir nicht früh genug dagegen anarbeiten, dann wissen wir ja, dass es im weiteren Verlauf der Bildungsbiografie immer schwieriger, immer aufwendiger wird, dagegen anzuarbeiten. Und wir beschäftigen uns, das will ich Ihnen noch gerne sagen, natürlich jetzt auch schon mit so Ideen, Wahlprogramme in Richtung der Landtagswahl im nächsten Jahr. Auch da steht das Thema Bildung für uns ganz oben, und wir haben bewusst gesagt, bei diesem Thema geben wir uns keine Denkverbote. Denn diese Frage Bildungserfolg und Elternhaus, die treibt uns um. Aktuell diese Frage, ein Drittel der Kinder nicht mit ausreichenden Sprachkenntnissen. Wie können wir das eigentlich wirklich angehen? Und darum diskutieren wir in der FDP, in der FDP-Fraktion auch ganz offen Ideen, wo wir uns zu früheren Zeiten auch mal, ich will gar nicht sagen, heftigst gestritten haben, in gutem demokratischen Miteinander um die besten Lösungen gerungen haben. Aber wir diskutieren auch Fragen neben dem Sprachscreening und dann einem Förderunterricht von, was machen wir eigentlich mit einem Schulfähigkeitsjahr vor Schule, müsste man über diese Dinge eigentlich nochmal wieder sprechen und versuchen, da früher die Kinder auch an die Schulfähigkeit heranzubringen. Und ist das eigentlich auf Dauer die allerbeste Lösung, die uns einfällt, im Wesentlichen bei einer Halbtagsgrundschule zu bleiben und dann daneben ein Trägermodell zu stellen mit einem Ganztag, der in vielen Bereichen offen ist? Oder müssten wir nicht eigentlich, wie viele Nachbarländer auch, mal offen darüber diskutieren, ob ein gebundener Ganztag, ob eine noch engere Verknüpfung zwischen Ganztagsangeboten und dem Unterricht am Vormittag nicht eigentlich zwingend notwendig wäre? Ich habe da noch keine Antwort drauf. Wir haben uns auch noch gar nicht festgelegt, denn wir machen ja Veranstaltungen wie die heute Abend, um diese Dinge auch mit Ihnen gemeinsam zu diskutieren. Und wir sind ganz gespannt darauf, was das heute Abend so ergibt. Wir diskutieren mit ganz spannenden Gästen. Die stellt aber gleich Frau Bergdoll vor. Und Frau Bergdoll ist wie immer unsere Moderatorin für den heutigen Abend. Und die kann die Gäste viel besser vorstellen, als ich das könnte. Seien Sie uns allen herzlich willkommen. Und liebe Frau Bergdoll, auch Ihnen herzlich willkommen. Und ich gebe das Mikro weiter.
Dankeschön, so ein warmes Willkommen hier, sehr schön. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind, und ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf, denn heute ist wirklich ein ganz besonderes Thema. Das haben wir in der Vorbereitung gesehen, und der Herr Höhner hat schon so ein bisschen geteasert. Es gibt ja immer, wenn die Veranstaltung aufgerufen wird, und das heißt so, wir treffen uns wieder hier im Landtag und es gibt ein spannendes Thema, gibt es ja die Möglichkeit, auch Fragen einzureichen, die zu dem Podium kommen sollen. So, und diesmal war das so, dass das so unglaublich viele Fragen waren. Und viele von ihnen haben sich so Mühe gemacht. Da haben in den Einrichtungen, hat die Belegschaft getagt und hat sich hingesetzt und überlegt, was ist wichtig für uns, was möchten wir in diese Runde bekommen. Und es wurde immer mehr. Und die vorbereitende Redaktion hatte so den Eindruck, wow, da haben wir richtig ein Thema angestoßen. Sensationelle Fragen. Und was machen wir jetzt? Weil ich habe sonst das Problem, Sie kennen das, gleich gibt es lecker Suppe und so, ne? Wir haben eine Dreiviertelstunde. Wenn ich dann schon nur die Namen alle sage, von wo welche Frage jetzt kam, dann sitzen wir um 12 noch hier und die Suppe ist kalt. Deswegen haben wir uns Folgendes überlegt, um das möglichst fair zu halten. Und bevor ich die Gäste auf dem Podium vorstelle, erkläre ich Ihnen das Prozedere, damit Sie sich mental schon mal darauf einstellen können. Und dann verstehen Sie auch, warum die Gäste hier heute sind. Also, wir haben uns gedacht, ist es möglich, diese über 30 Einreichungen irgendwie zu bündeln? Wir haben die sortiert und haben geguckt, wo überlappen sich vielleicht Ansätze, Ideen oder Fragen? Wo könnte das hinhauen? Manche Fragen waren auch wirklich sehr, sehr, sehr speziell auf dann einen Einzelfall gemünzt. Und wir haben dann versucht und es hoffentlich hinbekommen, das sagen Sie mir nachher bei der Suppe, dass wir diese Themenfelder ein bisschen eingrenzen und dann Fragen daraus formulieren, die Ihre Fragen beinhalten. Also, im Klartext heißt das, wir haben uns jetzt hier ein sehr dezidiertes Fragegerüst überlegt, nach Themen sortiert. Und wenn Ihre Frage, die Sie eingereicht haben, da nicht angemessen beantwortet wurde, dann schnappen Sie sich bitte den Experten Ihrer Wahl danach bei der Suppe und stellen die nochmal ganz dezidiert. Ist das zu diesem Zeitpunkt ein Ansatz, mit dem Sie alle klarkommen? Ich sehe wohlwollendes Nicken, das freut mich. Dann machen wir weiter und gucken wir mal, wie das mit dem wohlwollenden Applaus heute funktioniert. Gerade eben war das schon hervorragend. Wir machen mal direkt weiter, denn wenn wir schon so ein Fragegerüst heute haben, brauchen wir natürlich auch ein Podium, das das tragen und füllen kann. Und das haben wir heute und ich freue mich sehr. Wir haben gedacht, wir machen drei Felder, die wir versuchen zu besetzen mit den Gästen. Und ich möchte anfangen, weil wenn man über solche schwerwiegenden Themen redet oder solche wichtigen Themen redet, muss man natürlich auch mal gucken, was sagt denn die Wissenschaft dazu? Finde ich immer einen ganz hübschen Ansatz. Und da haben wir nicht irgendwen heute eingeladen, sondern wir haben einen Mitautor der Shell-Jugendstudie 2024. Das ist schon mal eine schmissige Formulierung, die kennen Sie nämlich alle. Wenn Sie aus Bielefeld kommen oder da an der Uni sind oder sich mit diesen Themen beschäftigen, kennen Sie ihn vielleicht auch. Ich bin sehr froh, dass er heute hier ist. Er ist Professor für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Kindheits- und Jugendforschung an der Uni Bielefeld. Herzlich willkommen, Professor Dr. Frederik de Moll. Herr Moll kommt aufs Podium. Dann würde ich Sie gerne neben den Herrn Höhne setzen. Genau, wunderbar. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Genau, Mikro haben Sie auch. Dann machen wir weiter. Dann haben wir nämlich gedacht, wie könnten wir eine Position auf der Bühne gut besetzen, die jetzt neben der Forschung, der Wissenschaft, so den Alltag so ein bisschen abbildet. Und ich glaube, es ist eine ganz gute Lösung gefunden worden. Wir haben den Bereichsleiter Köln der Fröbelbildung und Erziehung gemeinnützige GmbH zu Gast. Und ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Oliver Just. Gerne an meine Seite. Sie sind dann unser Mann für den Blick aus der Kita oder in die Kita. Und natürlich, wenn wir über Kinder reden, müssen wir auch über die Eltern reden, die das alles irgendwie tragen müssen sollen, zusammen mit den Erzieherinnen und so weiter. Und die organisieren sich ja auch irgendwie. Denn wir hatten auch natürlich Fragen von Eltern, nicht nur von professionellen Institutionen. Und von da freue ich mich sehr, dass sie da ist. Sie ist Sprecherin des Landeselternbeirats der Kindertageseinrichtungen in NRW e.V., Daniela Heimann. Schön, dass Sie da sind. Willkommen. So, jetzt haben wir schon mal eine schöne Runde hier auf der Bühne. Ich setze mich auch mal. Und jetzt, wenn Sie denken, oh, jetzt lehne ich mich zurück, noch nicht ganz. Jetzt haben wir nämlich auch eine Aufgabe für Sie. Und zwar gibt es das Mentimeter. So, und der aufmerksame Zuschauer, der schon mal hier war, der Gast zückt direkt sein Handy. Das finde ich sehr vorbildlich. Es steht dann, wie man es macht, man gibt diesen Code ein. Und die Frage, die wir stellen, wie hoch schätzen Sie den Anteil nicht deutschsprachiger Kinder in NRW-Kitas ein? So, da können Sie mal raushauen, was Sie so denken. Ich sehe den einen oder anderen mit so einem fragenden Gesicht. Hat der Herr Höhne das nicht eben gesagt? Ist das eine Testfrage? Aber nee, schätzen Sie ruhig mal ganz unbelastet. Da kommt bestimmt was Schönes raus. Bitte, ja, ist genau. Da ist die Nummer nochmal. Ich sage 84190375. Können Sie aber da dann auch sehen. Und während jetzt der ein oder andere noch versucht, mit dem Mentimeter gut Freund zu werden und das auch gelingt, das hat das letzte Mal auch gut geklappt, würde ich gern zum Einstieg eine kleine Aufwärmfrage in die Runde werfen, damit wir alle so ein bisschen warm werden. Wir haben ja schon so eine kleine Skizze bekommen. Also wenn wir über wirksame Sprachbildung in zunehmend heterogenen Gruppen sprechen, welche drei Ressourcen fehlen in der Praxis denn am dringendsten? Also wir haben eben schon gehört, Personal, Zeit, Geld oder ist es was ganz anderes? Das werfe ich raus. Haben wir da überhaupt schon mal die wichtigen Punkte drin? Herr de Moll, fangen wir mal mit Ihnen an. Haben wir was vergessen bei den drei Sachen?
Sie haben es ja schon genannt. Also Personal und Geld fehlt ja immer. Und ich würde sagen, was noch weiter fehlt, ist Multilingualität. Also ein starker Fokus auf die Ressource Sprache, und die sich natürlich auch auf Personal abbilden muss. Und ja, da wir jetzt ja schon so ein bisschen in diese Diskussion eingestiegen sind vorhin durch Herrn Höhnes Ansagen, auch mit Blick auf die ABC-Klassen, kann man es ja vielleicht auch, also kann ich da vielleicht auch schon gleich einen Punkt anbringen, nämlich das, was man schon, also das Gute, was man schon hat, bewahren, und das ist alltagsintegrierte Sprachförderung. Und da sozusagen ansetzen und das ausbauen, glaube ich, das wäre ein wichtiger Punkt.
Ja. Gucken Sie mal, das fängt schon geschmeidig an. Die Frau Heimann nickt direkt. Das sieht man nach einer harmonischen Runde raus. Also alltagsorientiert sind Sie direkt d'accord mit. Sehe ich das richtig?
Genau. Alltagsintegrierte Sprachbildung bin ich völlig d'accord. Ich würde tatsächlich noch ergänzen, es braucht auch Räumlichkeiten. Also das merken wir in vielen Einrichtungen im Land, dass die, gerade wenn es Bestandseinrichtungen sind und relativ klein oder vielleicht noch in der Luxussituation wenig Gruppen zu haben, dann fehlt es einfach an ausreichend Differenzierungsräumen, um eben gezielt Themen auch noch umsetzen zu können.
Herr Just?
Also was man immer gebrauchen kann, haben wir schon alles gehört. Ich würde noch dafür plädieren, etwas mehr Vertrauen in die Kinder selber. Und etwas mehr Vertrauen in die Fachkräfte, die das heute schon ganz hervorragend in weiten Teilen tun. Und dann kommen die verstärkenden Faktoren dazu, die wir bestimmt jetzt noch ein bisschen ausklamüsern können, insbesondere dann auch, was die Räumlichkeiten angeht, das finde ich spannend. Auch den Ausbau der alltagsintegrierten Sprachförderung insgesamt und auch das Verzahnen, das wäre mir ganz wichtig.
Okay, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ich würde gerne noch mal zur Frau Heimann zurückgehen. Da habe ich hier als Frage stehen, auch die kam, was erleben Eltern als größte Hürde, wenn es um frühzeitige Sprachförderung geht? Ist Zugang, Information, Wartezeiten, fehlende Angebote oder Verständigungsbarrieren nach Ihrer Erfahrung das größte Problem? So, sowas haben wir geschickt bekommen.
Jetzt. Das ist eine schöne Frage. Also tatsächlich, das, was wir gespiegelt kriegen, ist ein Blumenstrauß von allem. Ne? Also tatsächlich, jetzt hatten wir im Vorgespräch auch kurz, es sind Eltern, die überhaupt nicht wissen, was für Angebote sie wahrnehmen können, die vielleicht auch selber einfach die Sprachbarriere haben und nicht verstehen, dass sie auch schon sehr früh ohne einen Betreuungsvertrag auch in Familienzentren gehen können und da eben Angebote wahrnehmen können. Das erleben wir viel. Es sind, haben wir gerade gesagt, die eigenen Sprachbarrieren. Aber in erster Linie tatsächlich das Personal. Ne? Also wir haben nicht den Eindruck, dass das Personal in den Einrichtungen momentan so gut aufgestellt ist im Sinne von genug und ausreichend KollegInnen, dass man eben gezielt Fördermaßnahmen auch sinnstiftend umsetzen kann.
Genau, da haken wir gleich auf jeden Fall nochmal ganz dezidiert ein. Der Herr Höhne nickt schon und als würde er sich das auch direkt merken. Da habe ich hier die Frage auch nach Ihrer Sicht stehen, welche zusätzlichen Ressourcen und Strukturentscheidungen müsste NRW denn aus Ihrer Sicht damit priorisieren, also wirklich auf die oberste Liste setzen, damit Sprachbildung in der Kita nicht Wunsch bleibt, sondern Standard wird?
Ja, am Ende brauche ich die Ausstattung, personell, die Ressourcen, damit das alltagsintegriert, glaube ich, erstmal für die allermeisten der Kinder gut funktionieren kann. Und ich glaube, sehe selber auch bei unseren Kindern in der Einrichtung, unsere Kinder sind 2,5 und 5, wo zum Beispiel auch mit Externen zusammengearbeitet wird. Also wo eine Logopädin, ich glaube, einmal die Woche reinkommt und wo dann auch mit der Logopädin zusammengearbeitet wird, was natürlich eine super Ergänzung ist, was es nicht in jeder Einrichtung gibt. Aber es gibt eben ja auch immer diese positiven Beispiele, wo dann eben Kinder in der gewohnten Umgebung das machen können, gar nicht irgendwie rausgeholt werden müssen. Übrigens für Familien auch logistisch, ja, müssen nicht früher abgeholt und irgendwo hingefahren werden, sondern findet da direkt vor Ort statt. Auch das ist ja ein Faktor. Ich glaube, wir brauchen im Kita-Bereich vor allen Dingen finanziell, personell langfristige Planungssicherheit. Und wie im Schulsystem übrigens auch, Planungssicherheit heißt dann nicht gute Dinge nicht mehr weitermachen, aber nicht alle halbe Jahre eine neue Sau durchs Dorf treiben, sondern die machen lassen, Stichwort Vertrauen, die da sind. Die brauchen nicht alle halbe Jahre eine neue Verordnung für irgendetwas, sondern langfristig die Planungssicherheit, dass sie wissen, womit können wir eigentlich arbeiten. Und dann, glaube ich, lohnt das große Vertrauen in die Fachkräfte, die schon wissen, was sie da tun.
Also ich glaube, zum einen ist das Vertrauen eine Sache, zum anderen geht es aber ja natürlich auch darum, zu schauen, wenn etwas nicht klappt oder so, woran liegt es? Wir haben jetzt auch schon so ein paar Sachen gehört. Ich würde aber gerne nochmal an den Professor de Moll, den wissenschaftlichen Blick sehen, weil mir hat eben dieses alltagsorientiert, das haben Sie so betont und das hat mir so gut gefallen. Und da passt die Frage zu, die ich hier stehen habe. Welche Faktoren sind aus Forschungssicht die größten Wirkungsbremsen früher Sprachbildung?
Ja, also solche Fragen sind ja immer so sehr auf, als hätten wir da so eine Rangliste dann in der Forschung irgendwie festgemacht. Dabei ist natürlich auch Forschung dynamisch und es gibt auch Erkenntnisfortschritt und manchmal werden auch Dinge in Frage gestellt. Das nur sozusagen dazu. Ne? Also Forschung kann nicht so der Weisheit letzter Schluss präsentieren im Sinne einer Tabelle, was dann die effektivsten, also die größten Bremsen sind. Aber ich glaube, was gerade Bremsen sind, gerade im deutschen Betreuungs- und Bildungssystem, ist ja ein Punkt, den ich gerade schon angesprochen habe, weswegen ich gesagt habe, Multilingualität ist eine wichtige Stärke, die wir eigentlich nutzen müssten. Ja, wir haben eine Migrationsgesellschaft und wir nutzen die Stärken nicht. Das ist eigentlich total absurd. Und viele Leute sind multilingual. Ne? Das wird kaum, also es wird als Ressource so wenig genutzt. Und ich glaube, das ist eine Riesenbarriere, dass wir sehr stark auf Monolingualität ausgerichtet sind im Betreuungs- und Bildungssystem. Auch das, weil wir vorhin über andere Länder gesprochen haben, ja, das ist etwas, was nicht nur in Nachbarländern vielleicht teilweise ganz, ganz gut auch anders laufen kann, wenn wir an Luxemburg denken. Wobei da habe ich auch länger gearbeitet, läuft jetzt auch nicht alles bestens, darf man nicht sozusagen über die Maßen loben. Aber noch ein bisschen weiter weg gibt es tolle Beispiele aus Kanada, USA, also wie man Multilingualität als Ressource nutzen kann. Ja, das ist sozusagen, glaube ich, eine Barriere, die ich sehe. Und dann ist eben dieser Punkt der Isolation und das ist ja auch wieder, oder Separation und da ist irgendwie Deutschland, glaube ich, ganz groß drin, das immer als Lösung zu präsentieren. Ja, man hat geringe Personalressourcen und weiß dann nicht, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Dann separieren wir doch am besten diejenigen, die gefördert werden müssen oder die irgendwie was brauchen oder die hinterherhängen. Und fördern die dann da sozusagen in einer kleineren Gruppe mit einem beschränkten Personal und dann hoffentlich wird das schon. Das hat bei den Willkommensklassen war das schon nicht der optimale Weg. Und jetzt macht man das sozusagen hier mit den ABC-Klassen nochmal, folgt man wieder einer ähnlichen Logik. Und da würde ich sagen, ist der Forschungsstand doch relativ eindeutig dazu. Das ist nicht der beste Weg.
Was und, wäre denn nach so. Forschungsstand der beste Weg?
Also was sicherlich effektiver ist, da gibt es schon, also gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten der Umsetzung natürlich für, wie man das macht, aber was in jedem Fall effektiver ist, ist Team-Teaching, also multiprofessionelle Teams, Herr Höhne sprach es gerade schon an, ja, mit den Logopäden in den Einrichtungen etc. Multiprofessionelle Teams ist definitiv effektiver. Da gibt es vielfältige Evaluationsergebnisse schon zu. Also das ist jetzt nicht irgendwie, was sozusagen gerade vom Himmel gefallen ist, sondern das ist ein Ansatz, der schon seit längerem ja auch praktiziert wird und sehr, als sehr effektiv gilt. Unterschiedliche Professionen zusammenzubringen, um gemeinsam zu arbeiten. Und das aber auch fortgesetzt in der Schule. Und natürlich haben wir jetzt über einen großen Lehrermangel, ich glaube, es sind ungefähr 6.000 zu wenige sprechen in NRW, dann ist das natürlich etwas, was wahrscheinlich nicht mal so gut ankommt, wenn man das fordert. Ja? Weil das so stark daran hängt, dass man eben mehr Geld und Ressourcen braucht und mehr Personal. Aber eigentlich wären das die Dinge, die woanders sehr gut funktionieren und was sozusagen der letzte Stand der Wissenschaft ist. Auch in der Schule fortgesetzt an Ressourcen ansetzen und das am besten nicht nur mit einer Lehrkraft, sondern mit mehreren Lehrkräften im Regelunterricht. Das ist nämlich auch noch der Punkt. Ja. Also ich sprach es gerade an, nicht separieren und isolieren, sondern im Regelunterricht so früh wie möglich. Ja. Also gemeinsam so früh wie möglich. Auch diejenigen, ich wäre so radikal zu sagen, diejenigen, die kein Wort Deutsch sprechen, direkt in den Regelunterricht. Das müsste eigentlich der Weg sein und nicht separieren und erst fördern und so weiter und so fort. Und das ist möglich. Das muss man sich nur angucken. Das gibt es in anderen Ländern, gibt es spannende Programme, wie das laufen kann. Und das ist am Ende erfolgreicher, auch was die Lernfortschritte angeht. Ja, das sind nur so ein paar Punkte vielleicht.
Okay, da war jetzt schon eine ganze Menge bei. Da kommen wir auch gerade dieses spannende Thema, dann Übergang, Kindergarten, Schule, und da gehen wir gleich auf jeden Fall noch ein. Ich habe jetzt gerade nur schon so viel gehört, man denkt sich, oh ja, das klingt toll. Und der Herr Höhne erzählt, wir hatten auch in der Kita dann Experten, die extern kommen und das fördern. Das ist wunderbar. Mich interessiert jetzt aber der laufende Betrieb. Und deswegen geht die Frage an den Herrn Just, denn die Frage kam und ist wichtig, was muss denn organisatorisch in einer Kita stimmen in Sachen Teamstruktur, Tagesablauf, Raumkonzept, damit Sprachbildung beziehungsorientiert, so ne, wie das jetzt auch empfohlen wurde, und eben nicht nur nebenbei passiert. Wo sagen Sie, das ist alles schön, was der Professor de Moll sagt, aber der Alltag, uiuiui, klären Sie uns mal auf.
Naja, der Alltag in einer Kita oder auch in den Schulen, der ist ein bisschen uiuiui, aber trotzdem haben wir da ja Systeme. Und ich muss auch noch mal sagen, dass der Fachkräfte-Schlüssel, der da immer angeführt wird, der ist ja per se in Nordrhein-Westfalen auch überhaupt nicht schlecht. Es liegt ja eher daran, dass gar nicht alle Stellen besetzt werden. Also man muss gar nicht die Stellschraube drehen, ins Gesetz zu schreiben, wir brauchen jetzt mehr Fachkräfte und diese Forderungen nach vorne treiben, sondern wir müssten erstmal dafür sorgen, dass die Fachkräfte wirklich da sind. Und das hat viel mit, wie attraktiv mache ich eigentlich diesen Beruf und welche Wertschätzung bekommen auch die Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten. Und dann kommen wir da langsam hin. Und wenn wir dann auch langsam von dem Gefälle wegkommen würden, die Kita ist die Zulieferindustrie für die Schule, wenn wir das mal auflösen und diese Systeme nicht ständig gegeneinander spielen, dann kommen wir dahin, dass wir eine ganze Bildungsbiografie von Eingang in die Kita bis irgendwann Abitur oder Studium oder wo auch immer oder Ausbildung, wohin auch immer wir denken wollen, gemeinschaftlich führen können. Das ist eigentlich in meinen Augen das größte Handlungsfeld an der Stelle, dass wir immer wieder daran festhalten, Schule, Kita, Kita, Schule, und dann kommen wir an die Diskussion der alltagsintegrierten Sprachförderung. Es ist Stand der Forschung, dass das der beste Weg ist, und wir müssen die Kinder am besten mit einem strukturierten Verfahren, und auch das ist nicht neu in Nordrhein-Westfalen, dass wir alltagsintegrierte Sprachscreenings haben, dass wir versuchen, die Sprachentwicklung zu dokumentieren. Nur was passiert dann mit diesen Daten? Und wird das überhaupt ausgewertet? Und wird das mit Zettel und Papier ausgewertet? Oder können wir das digitalisieren? Und können wir diese Informationen wirklich sinnvoll verwenden, um dann mit Logopädie oder vielleicht auch mit gezielten Förderungen, die im Kita-Alltag stattfinden und dann nicht, der Bus wird gemietet und die Kinder werden irgendwo hingebracht, kriegen direkt den Stempel, guck mal, der kann eh nicht gerade aussehen. Das hilft nicht weiter, den Kindern nicht, den Familien nicht und den Fachkräften an Wertschätzung in der Kita auch nicht. Also da würde ich mir wirklich wünschen, dass wir dieses politische Denken auch an der Stelle wirklich aufbrechen und sagen, die Kita hat einen hohen Mehrwert, und wenn wir in der Alltagsstruktur ankommen, dann muss ich sagen, hängt es sehr, sehr stark davon ab, dass die Kita die Eltern als wichtige Erziehungspartner begreift und nicht dagegen arbeitet. Und wenn wir gemeinsam nämlich dann die Brücke bauen, egal ob es eine deutschsprachige Familie oder eine anderssprachige Familie ist, egal wo das Sprachdefizit am Ende auch besteht, die Eltern einladen, mit in den Alltag zu kriegen und mitzukriegen, ich kann durch Vorlesen, ich kann durch, also eine hohe Anregungsqualität in der Situation, dialogisches Vorlesen, kann ich ganz viel bewirken, und vielen Eltern ist gar nicht bewusst, was sie mit einem Vorlesen und mit einem dialogischen Vorlesen und mit einem Zuhören auslösen können und wie sie damit ihre Kinder unterstützen. Und da würden, glaube ich, viele Fachkräfte in Kita und Schule begeistert in die Hände klatschen mit einfachen Methoden wie dem, das würde schon groß helfen.
Muss man vielleicht eher bei den Eltern ansetzen? Also direkt bei den Eltern ansetzen, weil wenn vorgelesen wird, ist das ja schön. Aber gibt es auch, man kennt das von den Schulen so ein bisschen, dass auf einmal Sachen, die eigentlich früher in die normale Erziehung zu Hause gehörten, auf einmal so ein bisschen abgegeben oder ausgelagert werden, dass gedacht wird, ach ja, das lernen die ja in der Schule. Greift das immer früher, zählt jetzt auch schon Vorlesen, bitte, danke, gern geschehen dazu? Wo fängt es jetzt an? Naja, ich mal die Frau Heimann als Elternvertreterin, aber Sie dürfen auch, Herr Just, also so weit.
Ich halte mich kurz. Also ich glaube schon, es gibt da eine kleine Verschiebung, man kann das nicht pauschal sagen, aber es gibt schon bei vielen Eltern die Haltung, dass da kümmert sich jetzt die Kita drum. Ob das jetzt beim Lesen, würde ich sagen, ist das nicht so deutlich, aber beim Thema Trockenwerden, kümmern Sie sich mal darum, dass die Windel jetzt wegkommt bei meinem Kind. Ich zu Hause finde das so unbequem. Das wäre eher ein Beispiel, wo ich vielleicht sagen würde. Aber grundsätzlich, es funktioniert nur, wenn Eltern mit der Kita gemeinsam und später auch mit der Schule gemeinsam an einem Strang ziehen. Ansonsten sind das Kräfte wie beim Tauziehen.
Ich würde tatsächlich sogar zustimmen. Ja? Also ich glaube, die Eltern es wird diese Eltern immer geben, die sagen, das ist nicht mein Bier, das macht die Einrichtung oder später die Schule, wer auch immer. Ich glaube, was aber ganz wichtig war, Sie hatten vorhin gesagt, auch Bildungsdokumentation, ne? Wie dokumentiere ich, wie bringe ich die Zettel irgendwie übereinander und wie transportiere ich das an die Eltern? Ich glaube, da liegt auch so ein Schlüssel, ne? Aktuelles Gesetz sich vorgesehen, einmal im Jahr ein Entwicklungsgespräch zu führen, warum machen wir das nicht viel regelmäßiger? Und machen Eltern auch einfach deutlich niederschwelliger, sichtbar und transparent, dass meinetwegen Sprachdefizit herrscht. Also ich glaube, da kann man viel mehr tun, um Eltern abzuholen und zu sagen, also weiß ich nicht, wer die Bildungsdoku mal gesehen hat, ich kann da wenig mit anfangen und ich halte mich jetzt nicht gerade für sehr ungebildet. Ich finde, wenn man da einfach mal ansetzt und das anders aufbereitet und irgendwie greifbarer macht, auch für Eltern mit Sprachbarriere, gehen die vielleicht ein Stück mehr auch mit und verstehen, was Kita wahrnimmt im Alltag, was man für das Kind noch tun kann, wo man ansetzen muss. Und ich glaube, je öfter man das auch transportiert kriegt, aufrichtig und mit transparenten Beispielen, umso eher ist man auch bereit, einen Weg mitzugehen und gemeinsam zu überlegen, können wir irgendwie nochmal, ne, Logopädie oder was auch immer zusätzlich in Anspruch nehmen, um da was zu tun. Also ich glaube, da kann die Erziehungspartnerschaft einfach noch ein gutes Stück besser werden. Das braucht Zeit, gar keine Frage. Das braucht entsprechend dann auch personelle Ressourcen oder Freistellungszeiten. Auch das ist uns klar. Ich glaube aber, wenn man die Mittel, die aktuell im Raum stehen und zur Diskussion stehen, bündelt und in Kita einsetzt, dann kann man da viel mehr erreichen. Und ich glaube, dann erreichen wir auch die Kinder, die vielleicht heute auch im Vorschuljahr noch nicht in den Einrichtungen sind, wenn die Eltern einfach verstehen, das System ist gut aufgestellt und kann was fürs Kind tun.
Das passt super, also dieses gut aufgestellt oder früher einsetzen ist ein super Ansatz. Der Herr Höhne hatte eben so, da schwirrte das Wort Standard rum, so um Qualität und Standards ging es. Also reicht dieses alltagsintegriert als Leitbild oder braucht NRW verbindliche Qualitäts- und Bildungsstandards, damit Sprachbildung überall vergleichbar wirksam ist? Und da mit der speziellen Abordnung wäre dann die Frage, ab wann sollte Sprachstand systematisch erfasst werden und wie stellen wir sicher, dass das valide ist, ohne, jetzt kommt das Interessante aber, ohne Kitas mit zusätzlicher Bürokratie zu überladen. Weil alles, was ich bis jetzt höre, finde ich super. Aus meiner Erfahrung konnte ich dann früher immer nur sagen, wenn wir Eltern- oder Entwicklungsgespräch hatten, man hatte immer den Eindruck, oh wei, jetzt nimmst du denen auch noch die Zeit weg, sind eh schon wieder drei krank, komm, wir machen schnell das Entwicklungsgespräch. Also das heißt, diese personellen Ressourcen ist eine Sache, aber wie kann man das hinkriegen, das Valide irgendwie zu standardisieren, ohne den Kitas zusätzliche Bürokratie aufzubürden. Und da würde ich das an alle in die Runde geben. Ja, das sind Fragen. Ne? Ich sag, wenn ich mir sowas aus dem Ärmel schüttel, müssen Sie nicht so überlegen.
In die Runde die Zuschauer geben, Herr Höhne macht den Anfang. Oder? Also wir sollen alle was dazu sagen.
Okay. Gerne.
Ich finde, eigentlich ist das so eine klassische Frage, wo es gut ist, wenn Politik erstmal denen zuhört, die jeden Tag damit zu tun haben und nicht als erstes erstmal selber von oben herab sagt, wie wir uns das eigentlich vorstellen.
Ja, gut.
Darum, ich bin ja um keine Antwort verlegen, aber ich würde würd mir es an dieser Stelle andersrum wünschen, wenn ich das darf.
Dann fangen wir mit dem Herrn Just an, der ist richtig mittendrin in der Kita. Wie stellen Sie sich das vor, ohne zusätzliche Bürokratie oder dass das machbar ist?
Also ich glaube, da gibt es direkt eine Wortmeldung, da wollte ich Sie nur, das haben Sie im Blick.
Genau, nee, wir machen zuerst das Podium, also sage ich nur auch, sonst wird Ihnen der Arm so ein bisschen lahm. Wir machen das Podium zuerst zu Ende und haben die Fragen reingenommen, da würde ich Sie dann auf danach vertrösten wollen. Okay, aber wir haben noch ein bisschen Zeit, vielleicht haben wir die Frage noch drin gleich im Talk. Okay.
Also ich glaube, durch die Digitalisierung können wir da ganz viel erreichen und den Bürokratieabbau auch hinbekommen, wenn unsere Kitas ausgestattet sind mit zum Beispiel flächendeckendem WLAN, mit Tablets, wo sie Beobachtungsmomente nicht erst mit Zettel und Papier erfassen, sondern direkt digitalisiert erfassen können, dann funktioniert auch die Auswertung deutlich besser. Wir selber haben auch schon Erfahrung damit gesammelt, wie funktioniert der Einsatz von KI an der Stelle, wie kann das helfen im Alltag, zum Beispiel auch Analysen zu fahren, die Ergebnisse zu interpretieren, vielleicht auch Berichte zu verfassen, weil wir auch wissen, dass das Herz vieler Kolleginnen und Kollegen nicht im Berichtswesen steckt und im Verfassen von Texten, sondern das eher eine Hürde ist. Und da kann KI und da kann Technik und Digitalisierung durchaus helfen und diesen Bürokratieabbau deutlich nach unten bringen. Und die spannende Frage ist ja auch, also wie erfassen wir, das war ein Punkt, wir machen das ab dem ersten Lebensjahr, einmal im Jahr, so ist das ja am Ende auch hier im Landesgesetz aktuell geregelt und damit, wenn wir das gut auswerten, haben wir schon eine Basis. Häufiger geht bestimmt immer, aber viel spannender fände ich dann nochmal zu diskutieren, vielleicht in der nächsten Frage, was machen wir jetzt eigentlich daraus und was machen wir mit den Ergebnissen, weil jetzt haben wir es erfasst, jetzt haben wir es ausgewertet, jetzt liegt es da und wie geht es jetzt weiter, aber das... Soll ich das jetzt auch schon beantworten? Oder?
Das würde ich gerne auch noch mal an den Herrn Professor Moll geben, weil das finde ich nämlich auch ganz spannend, wenn wir die ganze Zeit Daten erheben und irgendwie evaluieren, was kommt denn dann bei raus?
Also jetzt sprechen wir doch wieder über die Screenings und Sprachstandserhebungen. Ne?
Ja, also sind wir bei.
Also ich würde es eher vermeiden, denn gerade bei den Tests, die wir ja schon hatten, gab es vielfältige Probleme an Delphi 4-Denken zum Beispiel, sei es die vielen Falsch-Positiven, ja, also dass Kinder sogar als ein großer Teil von Kindern, die keine Sprachförderung bedürfen, dann eben als förderbedürftig sozusagen gemeldet werden. Also die Tests sollte man eher nicht flächendeckend einsetzen, weil dann hat man genau dieses Problem und außerdem bindet es, wie Sie ja schon gesagt haben, unglaublich viel Ressourcen. Also allein die Fortbildungen dafür, ja, also die Schulung, dann das Personal eben für diese Zeit eben auch abzustellen. All das, also das Geld und das Personal könnte man anders wesentlich sinnvoller einsetzen. Zum Beispiel, wie ich ja vorhin schon skizziert habe, also indem man multiprofessionelle Teams schafft. Also da steckt man lieber das Geld rein, statt irgendwie Screenings und Sprachstandserhebungen auszubauen mit relativ geringem Erfolg am Ende und oder geringer Effektivität. Insbesondere, wenn man daran denkt, dass Sprachenlernen eigentlich eher ein Marathon ist und es nicht unbedingt so viel hilft, jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt dann den Sprachstand zu erheben und dann irgendwelche Akutmaßnahmen zu machen, sondern es ist eine sehr langwierige Geschichte und die dauert eben auch manchmal über mehrere Jahre. Ja, also, und ich glaube, da kann man seine Ressourcen und seine Zeit wesentlich besser allokieren, wie man so sagen kann.
Okay, dann stelle ich die Frage, so wie sie hier steht, nochmal ganz konkret und möchte wissen, was die Forschung sagt. Welche Diagnostikansätze sind denn praxistauglich und aussagekräftig? Was eher Messung ohne Wirkung ist, haben Sie uns gerade schon erklärt.
Also ich verstehe nicht so ganz, wo die Frage darauf abzielt, offen gesagt, weil die Annahme dahinter ist ja immer noch, dass man das machen soll. Ja, und ich würde ja sagen, lassen wir es lieber gleich.
Okay. Ne? Also das heißt,
also von daher ist die Frage für mich so, führt so ein bisschen eigentlich auf einen falschen Pfad, weil dann ging es ja nur darum, wir wollen das unbedingt machen, also lass uns den besten Test finden.
Wenn Sie sagen, Test ist komplett der falsche,
ich würde es
nicht
tun.
Eine Kapazität, dann will ich natürlich wissen,
danke
warum,
sehr,
was
aber,
haben
ja,
Sie für ein Problem ich, mit den Tests?
Ja, ich würde es nicht tun. Ich glaube, das, was Sie ja schon vorhin skizziert haben, die Entwicklungsgespräche, die alltagsintegrierte Sprachbildung, das sind ja eher Ansätze, die auch auf eine langsame, sensible Förderung, auf Alltagsbeobachtung angelegt sind. So wie Herr Just das schon wunderbar skizziert hat, kann man da auch noch viel mehr von Digitalisierung und KI Gebrauch machen. Das passiert ja immer noch viel zu wenig. Im Übrigen auch auf mein Thema, was ich vorhin schon angesprochen habe, mit der Multilingualität. Also auch da ist KI ein unglaublich mächtiges Tool, was bislang noch viel zu wenig viel zu wenig Kompetenz und dafür da ist, es gut anzuwenden. Und das wären eher Dinge, wo ich, also in digitale Bildung, Medien, pädagogische Bildung, da würde ich eher Ressourcen reinstecken als in die Optimierung von Tests. Da kann ich, also ich sage es mal ein bisschen pauschal, ich kann auch die Postleitzahlen erheben. Wahrscheinlich komme ich dann zum ähnlichen Ergebnis, welche Kitas mehr Ressourcen brauchen.
Okay. Das ist doch mal ein markiges Statement, okay. Mich würde interessieren, wie Sie das sehen von der Elternseite. Ist das was, wo man überhaupt dann was an die Hand bekommt, wo man denkt, da kann ich mich orientieren? Oder sehen Sie das ähnlich kritisch wie der Professor de Moll?
Tatsächlich kenne ich persönlich Beispiele von hervorragender Dokumentation, nicht KI-gesteuert, sondern tatsächlich noch mit Stift und Papier. Die sind aber sehr visuell gestaltet, also man quasi Kompetenzen in Teilbereiche aufgegliedert hat und auch mit den Kindern gemeinsam anhand von Bäumen, ne, die ja nun mal ein Wurzelwerk haben und dann irgendwie einen Baumstamm und oben geäst, dass man denen so ein bisschen aufzeigen kann, schau mal, ne, in dem Kompetenzbereich bist du gerade noch da unten, das ist okay, du bist noch klein und ne, wir versuchen jetzt, dass du dich dahin entwickelst und dass dieser Baum irgendwie wächst und dann wird er farblich markiert und ich habe erlebt, dass Pädagogen auch mit den Kindern gemeinsam auf dem Teppich sitzen und sich die Dokumentation angucken und drüber sprechen, was machst du da gerade, ach, ich habe gerade was wahrgenommen, ich male das mal aus, dann kann ich demnächst mit Mama oder Papa drüber sprechen. Ich finde, da gibt es ganz hervorragende Ansätze, die einfach auch praxistauglich sind, wo auch Eltern relativ schnell erfassen können, wo liegen denn vielleicht noch Defizite und wo sind auch die Stärken meines Kindes. Also ich glaube, wir reden auch viel zu wenig über Stärken, die auch gefördert werden wollen. Da gibt es Talente, wenn man die nicht frühzeitig erkennt, ist das genau so ein Thema wie eben Schwächen, die man versucht auszumerzen. Aber ich glaube, Bildungsdokumentation kann man viel ansprechender aufbereiten und bitte, bitte auch die Schuleingangsphase mitdenken und dafür Sorge tragen, wenn es eben rechtlich nicht umsetzbar ist, dass man zumindest den Eltern das Versprechen abbringt, lass mich die bitte an die Grundschule übergeben, die Dokumentation, um mit den Kollegen und Kolleginnen vor Ort direkt zu besprechen, wo sie nahtlos weitermachen müssen.
Ist das vielleicht so ein strukturelles Ding? Der Herr Höhne nimmt auch direkt sein Mikro. Wir hatten da im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen, dass so dieser Übergang von Kindergarten zur Schule oder so, dass selbst wenn da dokumentiert wird, dass das auch nicht zwingend weitergeht oder man dann wieder von vorne anfangen muss, gerade bei Kindern mit Förderbedarf. Und als ich es sagte, zuckte der Herr Höhn und hatte direkt das Mikro in der Hand. Jetzt bin ich gespannt.
Ja, weil wir eben auch schon bei dieser Frage waren, Kita und Schule gegeneinander ausspielen viel, glaube ich, eben. So ein Stück weit sieht man das ja schon in den politischen Strukturen, in der Verwaltung, weil für Kitas ist ein Ministerium zuständig, für Schule ist das nächste Ministerium zuständig, für Hochschule übrigens auch eins. Für die berufliche Bildung geht es dann auch wieder weiter. Also ich glaube schon, dass viel dafür spricht, eben wir alle wissen, dass es irgendwo diese Etappen gibt und dass es dann natürlich auch Übergänge gibt. Aber wenn man möchte, dass es besser ineinander greift, ist es ja schon gut, wenn wir nicht erst 3 Datenschutzerklärungen unterschreiben müssen, damit eine Bildungsdokumentation weitergegeben wird. Weil man könnte in der Grundschule ja dann direkt nahtlos weitermachen, anstatt dass sich dann da die Lehrkräfte erstmal dasselbe Bild bilden zu dem Kind, was vorher schon jahrelang in der Kita dann eben entsprechend der Fall gewesen ist. Ich will nur auf einen Punkt hinweisen, über den ich gerade so ein bisschen gestolpert bin. Ich bin persönlich auch ein großer Fan davon, möglichst viel alltagsintegriert zu machen. Allein schon unsere Kinder sind 2,5 und 5. Jeder, der Kinder hat, weiß, dass die auch unterschiedlich viel Lust haben, bei gewissen Dingen mal mitzumachen. Und ja, da muss man nur mal zu einer U-Untersuchung gehen. Und in der ersten Hälfte klappt das alles wunderbar. Und in der zweiten Hälfte denkt man, mein Gott, wer ist dieses Kind und wo habe ich das eigentlich hergeholt? Und insofern, ja, schon alleine diese kleinen Praxisbeispiele sprechen ja schon, macht das alltagsintegriert im normalen Rahmen, im gewohnten Umfeld. Nur aus der politischen Perspektive müssen wir natürlich auch immer die mitdenken, die nicht in der Kita sind. Was machen wir eigentlich mit denen? Wie können wir da Familienzentren zum Beispiel nochmal stärken, um da eine ähnliche Atmosphäre vielleicht zumindest mal hinzubekommen? Ich hänge persönlich auch nicht daran, dass ich sage, alle müssen zum x-ten Geburtstag mal eine Stunde zum Test kommen. Für mich, ich denke es dann vom Ziel her, spätestens mit Beginn der Einschulung müssen wir, finde ich, dafür in einem Land wie Deutschland sorgen, dass jedes Kind dem Unterricht folgen kann, von der Sprachkompetenz her. Und wenn wir das mit den Kindern in der Kita alltagsintegriert schaffen, ganz niedrigschwellig, wunderbar. Aber für die, die nicht in der Kita sind oder die, die sehr spät erst in die Kita kommen, brauchen wir auch eine wie auch immer geartete Lösung. Gerne ohne den einen Test. Und der letzte Satz ist, glauben Sie keinem aus der Politik, der sagt, wir machen das mit der Dokumentation, aber dieses Mal wirklich bürokratiearm. Sagen wir alle schon. Ich glaube, dass in der Tat, also so all diese Fragen, was man da digital machen kann, wo man sich durch KI unterstützen kann, glaube ich, wäre schon heute sehr viel mehr möglich, würde auch diese Übergänge erleichtern und würde, glaube ich, auch es erleichtern, viele Dinge so zu visualisieren. Und am Ende kommt es aber, das ist der letzte Satz, doch vor allem, es kommt immer auf die personellen Ressourcen an. Das Entwicklungsgespräch ist das eine, aber am Ende sind für mich persönlich zumindest immer ist viel, viel wertvoller, wenn eine Erzieherin, ein Erzieher mal 5 Minuten in Ruhe wirklich hat beim Abholen und sagt, übrigens, Folgendes ist uns irgendwie in letzter Zeit aufgefallen, auch dafür brauche ich aber eben die entsprechende Zeit und dieser kontinuierliche Dialog ist da, glaube ich, auch besonders wichtig.
Ich fand jetzt gerade den Punkt spannend, als Sie sagten, wir müssen auch gucken, die Kinder, die nicht in Einrichtungen sind, wie wir die bekommen. Da hatte die Frau Heimann eben schon die Familienzentren, haben wir auch im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen und der Herr Just auch. Wäre es da nötig, wirklich Kampagnen zu starten oder ist das schon bekannt? Also wie gut werden die Leute, die nicht im Kindergarten sind, überhaupt erreicht? Können Sie mir jetzt nichts sagen, Herr Just, Sie sind ja vom Kindergarten. Aber vielleicht die Frau Heimann.
Genau, also weil wir im Vorgespräch tatsächlich ja darüber sprachen. Also wir als Elternvertretung nehmen wahr, dass Familienzentren gar nicht so bekannt sind bei denen, die nicht im System Kita unterwegs sind. Also man versteht Familienzentrum, ja, kenne ich, das ist auch der Kindergarten um die Ecke. Also die Eltern, die nicht im System unterwegs sind, die verstehen gar nicht, dass da Angebote stattfinden, wo sie hingehen dürfen. Und ich finde, das ist ein Potenzial, was wir eigentlich viel mehr nutzen müssen, ne? Dass eben der Aushang nicht in der Einrichtung hängt. Nächste Woche ist irgendwie, also jetzt mal ganz überspitzt, wo man nächste Woche basteln wir Osterkörbchen. Wer möchte denn alles kommen? Gerne mit Kind. Sondern das muss irgendwo in der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, gerne dann auch mehrsprachig und da muss ganz klar drinstehen, hier sind alle willkommen. Da dürfen eben auch die Menschen aus dem Sozialraum, egal ob es Rentner sind oder junge Familien, also da kann der Opa mit der Enkeltochter doch genauso hingehen und dann bitte auch zielgerichtete Angebote. Also gerne vorlesen. Vorlesen ist so ein wunderbares Beispiel, das kann man auch in Gemeinschaft gestalten. Ne? Dass sich alle hinsetzen, ein Buch lesen, vielleicht noch ein Ausmalbild dazu, hinterher über die Geschichte sprechen. Also es gibt Dinge, nur Menschen wissen nicht, dass sie da rein dürfen. Und das finde ich persönlich ganz schlimm, weil ich glaube, da profitieren ja auch Familienzentren von, dass Angebote angenommen werden, dass die Förderung zielgerichtet eingesetzt wird. Und wenn Angebote angenommen werden, dann hat man ja auch viel mehr Spaß, die anzubieten. Ne? Also wenn man immer merkt, der Zettel in der Einrichtung endet irgendwie leer, dann sage ich das Angebot wieder ab, weil ja offensichtlich keiner Interesse hat. Das kann ja nicht der Sinn der Landesförderung sein.
Nein, in vielen Bereichen glaube ich, Solche Angebote werden immer am ehesten von denen angenommen, die sie am wenigsten brauchen. Da, wenn ich das mal so, also ja, aus so einer Stadt wie Coesfeld, wo ich herkomme mit 35.000 Einwohnern, die sie in der Kita sehen, sehen sie beim Eltern-Kind-Touren, haben sie vorher schon bei der FBS beim PGIP getroffen und sehen sie jetzt beim Schwimmkurs, weil die alle auch wussten, dass man 3 Jahre Vorlauf auf der Warteliste braucht. Und man sieht sich immer wieder, das ist ja auch ein nettes Treffen dann irgendwie. Aber von denen bräuchte keiner eine Infokampagne, weil die machen das ja alles schon. Die entscheidende Frage ist dann eben in der Tat, wie erreiche ich dann gerade die das gar nicht wissen, die eben nicht sowieso da am schwarzen Brett vorbeilaufen, wo es dann vielleicht auch eben eine Sprachbarriere gibt. Und da diese Angebote bekannter zu machen, über welche anderen Bereiche auch immer, sei es nochmal verstärkt auch das am Rande von U-Untersuchungen dann zum Beispiel zu machen und diesen Termin oder aber vielleicht auch gerade schon, ja auch wirklich tolle Angebote, wo Familien schon direkt bei Geburt auch unterstützt werden, nicht gar nicht Jugendamt, sondern auch viel Ehrenamt, die da unterwegs sind, einfach sagen, guck mal, hier sind so ein paar Dinge. Ich glaube, da braucht es auch niedrigschwellige Angebote, irgendwie ohne Zwang, ohne Amt oder sonst irgendwie was, wo man einfach diese Möglichkeiten eröffnet. Denn am einfachsten erreichen wir die, die es ohnehin machen. Alle Eltern, die regelmäßig vorlesen, lesen auch in der Zeitung, dass morgen Vorlesetag ist.
Aber ich würde da ergänzen wollen, wenn ich jetzt alleine mal auf den eigenen Alltag blicke, dann habe ich die Hochglanzprospekte der kirchlichen Familienbildungszentren, ne, die dann ihre Angebote präsentieren. Dann habe ich, weiß ich gar nicht, ob Fröbel auch was hat, was Eigenes. Aber dann gibt es die Träger, die ihre eigenen Programmhefte drucken oder die kommunalen Anbieter, die kommunalen Kitas. Eigentlich bräuchte ich so einen QR-Code beim Kinderarzt oder meinetwegen auch in der örtlichen Sozialagentur, im Bildungsbüro, wo auch immer, wo man mehrsprachig über einen QR-Code eben erfahren kann. Da gibt es, weiß ich nicht, den Vorlesenachmittag zwei Straßen weiter, eben in der Einrichtung, wo ich aber auch hin darf, obwohl ich da keinen Betreuungsvertrag habe.
Vielleicht gibt es auch noch mögliche Schnittstellen. Ich habe gesehen, die Bundesregierung hat auch eine Kampagne gegen Einsamkeit oder Vereinsamung. Vielleicht lässt sich da noch was zusammenklinken, dass man sagt, oh ja, guck mal, da ist ein engagierter Mensch, der nicht mehr im normalen Arbeitsleben steht, der möchte aber vorlesen, rufe ich mal bei Fröbel an. Läuft es so oder stelle ich mir das ganz falsch vor?
Also es gibt natürlich Vorlesepatenschaften, wenn das gelingt, ist das auch wunderbar, aber ich würde noch mal was anderes sagen dazu. Also wir haben in Nordrhein-Westfalen ja die Familienzentren und deren Aufgabe ist es natürlich, die Brücke zum Sozialraum zu schlagen. Das sollte aber unabhängig davon, ob man ein zertifiziertes und anerkanntes Familienzentrum ist, ohnehin das Selbstverständnis einer jeden Kita sein, dass sie ein Teil der Gesellschaft vor Ort ist, von diesem Sozialraum. Und da sind uns natürlich kommen dann die personellen Ressourcen auch wieder rein, wie soll man dann alles so machen und wie soll man sich öffnen, aber ich glaube, unser Anspruch muss schon sein, dass die Kita kein Closed Shop ist, wo ich entweder drin oder draußen bin, sondern ich muss in den Sozialraum hineinwirken und da sind zwei Sachen sind mir da ganz wichtig. Das eine wäre, schauen wir doch mal, die Italiener in Reggio haben uns das schon sehr früh in Europa vorgemacht, da gehören die Kinder einfach zum Stadtbild dazu und kriegen ganz selbstverständlich ihren Platz. Bei uns sind Kinder im öffentlichen Bild immer ein bisschen, ach, jetzt sind die Kinder da, jetzt wird's laut und dann jetzt bleibt da was liegen. Warum, wenn wir über Raumkapazitäten sprechen, kann nicht auch ein Rathaus, ein Bürgerzentrum, sonst irgendwas Räume der Kita aus dem Sozialraum zur Verfügung stellen, damit dort Angebote stattfinden können? Das könnte eine Idee sein. Und das andere ist, dass die Kita-Sozialarbeit einen ganz wesentlichen Faktor dort ausmacht. Also wir müssen eine gestärkte Kita-Sozialarbeit auf den Weg bringen und die fördern, weil wir darüber in Bereiche kommen, wo wir zu den Familien überhaupt erstmal Vertrauen aufbauen können. Denn die Institution Kita, die kennen wir in Deutschland natürlich, aber die kennt auch nicht jeder, der neu nach Deutschland kommt. Und dann heißt es, da gibt es Mythen, die kann man sich nicht vorstellen. Wenn du dein Kind da abgibst, dann kriegst du das nie wieder, dann kommt es direkt zum Jugendamt. Das ist für uns, wir belächeln das, aber das sind die Sorgen dieser Familien und da braucht es Vertrauen und dafür braucht es die Kita-Sozialarbeit und die schafft es dann über stetigen Kontakt und behutsames Aufbauen dieses Vertrauen herzustellen und dann werden diese Angebote und so erleben wir das jeden Tag auch immer mehr wahrgenommen und dann gibt es dieses Vertrauen, sagen, hey Mensch, du in der Kita, wenn du mir jetzt sagst, ich kann mit der Logopädin mal sprechen, dann mache ich das, aber das ist eine ganz, ganz wichtige Bindungsarbeit, die über die Kita stattfindet und das muss unbedingt gestärkt werden.
Da habe ich die perfekte Frage für Sie schon hier so vorformuliert stehen. Die passt genau dazu. Wie schaffen Kitas tragfähige Elternarbeit, wenn Verständigung schwierig ist? Und was müsste sich strukturell ändern, damit das nicht vom Engagement Einzelner abhängt? Weil das war ja gerade die Situation, die Sie beschrieben haben.
Also ich erlebe die Vielzahl der Fachkräfte als sehr intrinsisch motiviert und die wollen da alle was bewegen. Also daran, glaube ich, scheitert es nicht. Jetzt ist die Frage, wie kann man das unterstützen? Und da experimentieren wir immer ganz gerne rum. Also zum Thema Multilingualität müssen wir sagen, unsere Gesellschaft ist ja schon heute multilingual und wir tun immer so, dass die Bilingualität oder Multilingualität dann immer erst ab vielleicht C2-Niveau anerkannt wird bei uns. Das ist dann wieder so ein bisschen unser deutsches Denken zu, das muss aber richtig sein und vorher sprichst du am besten kein Wort. Aber unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die kommen ja auch aus vielen Ländern und haben auch viele Sprachen. Also die bringen da ganz viel mit und da Mut zu geben, dass sie das einfach auch einsetzen, damit ist schon ganz viel gewonnen. Und da, wo wir sprachlich überhaupt nicht zueinander kommen, auch in multilingualen Teams, auch da kann uns die Technik wieder helfen. Also wir haben gerade ausprobiert, in verschiedenen Einrichtungen mit DeepL Live Translation, die drehe ich um, dann kann ich quasi simultan, kriege ich das direkt übersetzt und kann sofort alle möglichen, auch schwierigen amtsdeutsche Begriffe sozusagen übersetzen. Und diese Technik, das ist eben die Aufgabe von, ja, dem Träger, aber natürlich auch Politik, wenn wir dann über Datenschutz sprechen, das zugänglich zu machen. Und das ist, glaube ich, kein Hexenwerk und das kann sofort gelingen.
Professor de Moll, wenn Sie das jetzt hören, was der Herr Just da in seinen Läden so macht, sagen Sie richtig so?
Ja. Nee, ich habe mich gerade sehr gefreut darüber. gerade auch mit Blick eben auf, was er jetzt gerade ansprach, ja, mit dem Niveau, was man oft erwartet. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, was haben wir wahrscheinlich für ein Potenzial in unserer Gesellschaft, das wir nicht nutzen an Fachkräften. Also wenn ich allein an wahrscheinlich so viele Lehrkräfte denke, die aber eben kein C2-Niveau in Deutsch haben, aber ein Mathematiklehramt in Kolumbien studiert haben und eben Spanisch, und also super in Mathe sind und das vermitteln können, aber eben auf Spanisch. Und wir wollen aber, dass sie erst C2 Deutsch sprechen, dann würden wir die als Lehrkraft vielleicht in Erwägung ziehen. Also das haben wir auch in anderen Bereichen. Und deswegen habe ich das gerade gefreut. Also dieser Punkt nochmal zu sagen, es muss nicht immer perfektes Deutsch sein. Aber ein anderer Punkt, der mich gerade noch umtrieb, war ja diese Frage nach Eltern, also wie erreicht man Eltern? Und ich finde auch die Ideen gut mit dem QR-Code und an verschiedenen Punkten Bildungsmaßnahmen, Bildungsprogramme im öffentlichen Raum irgendwie kundzutun. Und gleichzeitig, glaube ich, braucht es, wie Sie ja auch jetzt, wie Herr Just auch beschrieben hat, unbedingt die persönliche Ansprache, weil ganz viele Leute wahrscheinlich trotzdem, also Herr Höhne sagt das ja auch, die Leute, es sind immer dieselben, die diese Angebote wahrnehmen. Und wenn man sie einfach, also nur eine Information hinstellt, ja, das ist nur jetzt als Beispiel, ich fand das wichtig und gut, was Sie gesagt haben. Ne? Aber die persönliche Ansprache, die ist unbedingt wichtig. Und die ist ja jetzt im Kita-Alter gar nicht mal so wichtig, um die Leute in die Kita zu bringen, weil bei 4- bis 5-Jährigen haben wir jetzt schon eine Quote von, ich glaube, in NRW sind es 95%, wenn ich mich nicht täusche. Ist ja aus den letzten Jahren nochmal wieder weiter angestiegen. Aber im U3-Bereich sieht man noch eine deutliche Ungleichheit auch. Also dass eben sozial benachteiligte, migrantisierte Gruppen zu einem geringeren Anteil dieses Angebot nutzen. Und zwar sehr oft auch, da gibt es auch Forschung zu, gerade bei Leuten, wo es eher die Sprachbarriere ist, aus Informationsmangel. Ja, also weil sie einfach nicht wissen, dass es U3-Angebote gibt. Und das hat ja zur Folge auch, also es hat ja weitreichende Folgen jenseits von Bildungserfolg, hat es auch für Frauen eine negative Auswirkung, weil es meistens die Frauen sind in sozial benachteiligten oder migrantisierten Milieus, die dann eben noch länger zu Hause bleiben und dementsprechend nicht berufstätig werden, nicht in die Rentenversicherung einzahlen und so weiter. Also Altersarmut ist auch dann ein Stichwort, über das man sprechen kann. Also diese frühe Ansprache und Information, die muss irgendwie, also ich habe kein Rezept dafür, aber die muss unbedingt verbessert werden. Und die positiven Effekte davon sind viel weitreichender als nur mit Blick auf, mit Blick auf Bildungserfolg.
Wo Sie jetzt gerade noch mal den migrantischen Anteil angesprochen haben, fände ich das einen guten Moment noch mal eben, wenn das technisch geht, auf das Mentimeter zu gucken. Denn ich denke, der ein oder andere hat vielleicht jetzt in Ruhe seine Stimme abgegeben. Mal gucken, wie das aussieht. Oh Gott, das ist jetzt ein bisschen weit weg. Ich muss mal aufstehen, das kann ich so nicht sehen. Wenn Sie, okay, also abgestimmt haben, kann ich sehen, 59 oder 65, 5,9, ja, das ist so 60%, das ist ordentliche Menge. Ne? Stimmt, wenn wir 5,9 haben, von 1 bis 10, haben wir knappe 60%, 59%. Das ist jetzt sowas, jetzt hat der Professor de Moll schon gesagt, was toll wäre mit multilingualen Teams und dass das geht. Ich möchte aber noch einmal unbedingt kommen auf diesen Teil, den wir eben nur angeschnitten hatten, weil ich nämlich jetzt gerade auch die Uhr gesehen habe. Deswegen springen wir jetzt einmal schnell nach vorne. Das schwelte eben schon so rum, die ABC-Klassen. Also besteht denn, ein schnaubendes Lachen von Frau Heimann. Ich glaube, jetzt machen wir nochmal richtig Stimmung hier kurz vor Schluss. Ich mache mal die Frage, die vorbereitet wurde, wieder als Konglomerat aus vielen anderen Fragen. Und die geht an alle. Steht hinter klarer Talkrundenimpuls. Besteht die Gefahr, dass Sprachförderung zunehmend in die Schule verlagert wird, statt früh und präventiv in der Kita zu greifen? Und anfangen sollte dann bitte der Professor Dr. Moll, weil ich nämlich gerne wissen möchte, was sind aus Ihrer Sicht die größten Risiken, wenn Sprachförderung erst schulisch organisiert wird?
Ja, also ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass die entscheidenden Jahre, also Lebensjahre davor liegen. Das ist eben die ersten Lebensjahre, sind die entscheidend sind fürs Sprachlernen oder den Spracherwerb. Ich glaube, auch bei der Frage, die Frage impliziert so ein bisschen mit dem Verlagern, dass man entweder das eine oder das andere machen könnte. Ja, aber ich glaube, zentral wäre es ja, frühzeitig mit Sprachbildung anzufangen, aber nicht irgendwie zu glauben. Also ich weiß ja, lehne das auch nicht ab, die Idee, dass beim Schuleintritt alle Deutsch sprechen sollten. Aber es wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Und dann daher müssten wir unbedingt das System so umbauen und darauf ausrichten, dass Sprachbildung, multilinguale Translanguaging, wie es manchmal auch in der Forschung heißt, von der Kita bis weit in die Schule hinein zum Alltag gehört. Und eben gar nicht irgendwie das eine, also wieder nochmal Stichwort ausspielen, das eine gegen das andere irgendwie ausspielen. Ja, wir müssen das unbedingt in der Kita hinkriegen und beim Schuleintritt müssen ja alle Deutsch sprechen. Wir können es versuchen, aber wahrscheinlich wird das nicht klappen, weil wir einfach Kinder haben, die in dieses Land migrieren, auch zu anderen Zeiten. Und dann muss man sie vielleicht auch erst in der 6., 7. Klasse irgendwie integrieren. Und kann sie da nicht ich hatte vorhin das Stichwort Willkommensklassen genannt, in diese Klassen abschieben. Und in der Zeit verlieren sie wichtige, also sozialen Anschluss, ja, Peer Learning ist da auch ein Stichwort, verlieren sie den Anschluss an Fachkenntnisse, weil sie eben erstmal vor allem auf Spracherwerb fokussiert sind und so weiter. Also ich meine, die Nachteile sind so gravierend und so vielfältig und ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, wo wir jetzt nicht die Zeit für haben. Ja, aber die Separierung, Sie merken schon, ich bin da jetzt nicht so ein Freund von und wird versuchen, was anderes zu machen. Ich glaube, damit kann man sich auch profilieren, also auch politisch profilieren, ja, indem man sagt, ich glaube, ich hatte es irgendwo gelesen von der Fraktionsstatement, dass wir kämen sozusagen zu spät, der Plan der Landesregierung. Aber vielleicht kann man auch sagen, der soll lieber gar nicht kommen. Also damit kann man sich auch gut profilieren, glaube ich. Ja, und vielleicht auch durchaus einige Leute mit nochmal einsammeln. Ja.
Also abschieben fand ich gerade eine sehr klare Vokabel, die leicht durchschimmern lässt, wo sie stehen. Aber mich würde interessieren von der Frau Heimann, wie wird das denn von den Eltern wahrgenommen? Diese ABC-Klassen eher als Chance, als Stigma oder als Notlösung? Und was wäre wichtig für Akzeptanz und Fairness?
Also ich bin bei Professor de Moll. Ich glaube tatsächlich, dieses Abgrenzen, dieses Stigmatisieren ist einfach der falsche Ansatz. Ne? Ich habe mich tatsächlich auch privat so ein bisschen gefragt, naja, da stehen jetzt Mittel ja wirklich in Größenordnung im Raum, wo ich dann immer denke, naja, welche Busse sind es denn dann, mit welchen Busfahrern, in welche Räumlichkeiten in den Schulen, zu welchen Pädagogen, also da fängt es ja schon an, ne? Da kann man jetzt viel diskutieren, was man gerne hätte, aber am Ende müssen ja auch Menschen und Ressourcen zur Verfügung stehen, um das umzusetzen. Gleichzeitig erleben wir gerade im Referentenentwurf fürs Kinderbildungsgesetz, da wird Sprachförderung auch thematisiert, dann lasst uns das doch irgendwo bündeln und dann bin ich bei Ihnen möglichst früh. Denn Sprache, also das meiste, lernen die Kinder sehr, sehr früh. Und ich finde, dann gehört es vielleicht doch eher in das System Kita. Und dann muss man sich noch gut überlegen, wie man eben jene abholt, die nicht freiwillig in das System strömen, ne, um es mal sehr plakativ auszudrücken, wie man denen einfach näher bringt, da gibt es einen Zugewinn. Und vielleicht kann man es dann aber auch, weiß ich nicht, über eine Kooperation mit einem Sportverein, der eben sehr viel im Eltern-Kind-Bereich anbietet oder so, realisieren, dass man auch da nochmal den persönlichen Kontakt findet. Denn da gebe ich Ihnen recht, natürlich braucht sie persönliche Ansprache, aber also ich persönlich glaube sehr stark, die brauchen wir sehr früh im Leben und nicht erst ab 6, 7 Jahre aufwärts.
Ich würde die nächste Frage gerne an den Herrn Höhne geben. Da würde ich nämlich auch gerne wissen, wir haben jetzt schon so ein bisschen was gehört, aber explizit Sie, wie bewerten Sie ABC-Klassen als Instrument und was müsste parallel in Kitas passieren, damit es nicht zum Reparaturmodus wird? Das war auch ein schickes Wort aus der Zuhörerschaft.
Ja, also worüber ich vor allem bei diesen ABC-Klassen gestolpert bin, ist, dass wir jetzt seit vielen Jahren eigentlich schon eine Weiterentwicklung des Kinderbildungsgesetzes versprochen war und dass wir da eher bei der Frage Gruppengrößen und Anzahl Fachkräfte, finde ich, eher einen halben Schritt jetzt drohen zurückzumachen und dann gleichzeitig bei neue Strukturen woanders aufgebaut werden. Und das ist für mich einfach ein Widerspruch, den ich in meinem Kopf auch nicht so richtig aufgelöst kriege. Ich kann nicht bei den Kitas sagen, eigentlich wollen wir, aber es geht ja sowieso nicht, also machen wir es nicht. Aber was Neues bauen wir jetzt in einem anderen System Schule auf. Da befürchte ich große Reibungsverluste. Und ich glaube, dass wir, ich würde einfach immer sagen, gerade weil wir ja wissen, dass wir natürlich auch im weiteren Schulverlauf auch immer Schülerinnen und Schüler haben werden, die auch in einem höheren Alter noch Sprachprobleme haben, wo wir dann helfen müssen, aus welchen Gründen auch immer. Je früher wir bei allen anderen anfangen, die wir da schon haben, umso mehr Ressourcen haben wir dann auch im weiteren Verlauf, um uns um die zu kümmern, die dann in der Grundschule, in der weiterführenden Schule noch Unterstützung brauchen, weil sie zum Beispiel überhaupt erst in einem höheren Alter nach Deutschland gekommen sind. Und ich würde immer sagen, ja, je früher, desto besser. Jeder, der sich mal durchs Latinum gepaukt hat und dann mal so eine Zahl sieht, wie viele Vokabeln am Tag so drei-, vierjährige Kinder einfach so eben aufsaugen, dann wird man ja blass vor Neid. Also je so viele wie möglich, so früh wie möglich. Und das schafft uns dann die Ressourcen, um uns auch um die zu kümmern, wo es eben erst später geht. Und diesen Widerspruch, finde ich, sehe ich zum jetzigen Zeitpunkt, sind ja früh in den Beratungen, aber sehe ich in diesen ABC-Klassen und darum hat das jetzt nicht zu Begeisterungsstürmen bei mir oder bei uns geführt, sondern eher erstmal zu einer gesunden Portion Skepsis.
So, und die Skepsis muss der Herr Just ausbaden, denn es bleibt ja dann irgendwie jetzt erstmal zumindest von uns hier in der Runde mental doch im Kindergarten. Und da habe ich jetzt so einen ganzen Themenwust, wo wahrscheinlich Freude aufkommt, habe ich als Überschrift stehen, Kibitz, Kern- und Randzeiten, vorschulische Elemente. Oh, Heiterkeit im Pool, das ist schön im Plenum, wunderbar. Herr Just, ich stelle Ihnen die Frage so, wie sie hier steht. Was bedeuten mehr Kern- und Randzeiten ganz praktisch für Bildungsqualität? Helfen sie, verlässliche Sprachbildung zu organisieren oder verschärfen sie Personal- und Belastungsprobleme noch?
Also wir verlängern die Veranstaltung um eine Stunde und arbeiten das sukzessive. Also Herr Höhn hat es ja schon gesagt, also die Widersprüche, da sehen wir eigentlich, was passiert, wenn das gleiche Thema in unterschiedlichen Lagern organisiert wird. Das kann man jetzt im aktuellen Novellierungsentwurf zum Kibitz sehr gut erkennen, das kann man bei den ABC-Klassen sehr gut erkennen. Vielleicht kann Herr Höhn, Sie können ja mal einen Kaffee zwischen Herrn Wüst und Herrn de Moll vereinbaren, dann den Stand der Technik oder der Wissenschaft dann vielleicht auch nochmal vermitteln. Also wir sind uns alle einig, eine frühe Sprachförderung alltagsintegriert ist das Beste, was wir den Kindern zuführen können. Da gibt es auch aus der Wissenschaft und aus der Praxis wenig andere Meinung. Wir kleben jetzt Pflaster auf ein Phänomen und sagen, na ja, die Kita, die kann es ja eh nicht, weil die haben zu wenig Leute und überhaupt, ach, die haben eh nie auf, ja, und jetzt, das kann ja auch nichts werden und jetzt müssen es halt die Schulen machen, die klatschen auch schon in die Hände und weil sie ja die ganze Zeit Langeweile hatten, glaube ich, in der Schule, dass sie das jetzt organisieren sollen. Und da muss man sagen, also mit Blick auf, ich komme gleich auf die Randzeiten, aber vielleicht nochmal auf die ABC-Klassen. Wichtig ist doch, dass die Kinder im Übergang von Kita zur Grundschule teilhabefähig sind und teilhabefähig heißt nicht C2 Deutsch. Die meisten Lehrkräfte, die ich so spreche zwischendurch, wären aber sehr froh, wenn die Kinder überhaupt gewisse Alltagskompetenzen dabei hätten, dass sie alleine und selbstständig sich bewegen können, dass sie vergessen oder nicht vergessen, die Jacke anzuziehen, wenn sie rausgehen, dass sie wissen, wie sie ihre Schuhe anziehen, also dass sie auch damit klarkommen, wenn die Lehrer mal wechseln und da nicht jedes Mal Chaos ausbricht. Und das ist neben Spracherwerb eine wesentliche Aufgabe von Kita, die Kinder so stark und zukunftsfähig zu machen, dass sie diesen Übergang dann auch gut meistern können. Und wir kriegen häufig zurückgemeldet, dass uns das gut gelingt, ja? Dass die Kinder wenig Anpassungsschwierigkeiten haben und dass sie gut das erste halbe Jahr schaffen, wo es ja doch darauf ankommt, wie kommen die eigentlich jetzt an. Und das ist auch die große Angst der Eltern, weil wir immer noch gelernt haben in Deutschland, jetzt beginnt die Schule, jetzt wird's ernst. Und dann kommen wir in die Vorschuldebatte und da kann ich nur sagen, vor der Schule ist die Kita, alles was vor der Schule passiert, ist vor der Schule und das geht quasi mit der Geburt los und nicht erst in dem Jahr davor. Und damit mache ich mal die Klammer dazu. Aber zum Thema Randzeiten und Kernzeiten, das ist für mich das nächste Pflaster, um zu versuchen, verschiedene strukturelle Defizite auszugleichen. Es wird verkauft mit einer Flexibilität, die wir jetzt geben wollen. Und dann holen wir unterschiedlichste Professionen rein. Jeder kann jetzt auf die Kinder aufpassen. Und das ist am Ende alles ein Absenken des Niveaus, der Qualität, die wir in dem Alltag haben. Und dann wundern wir uns, wenn wir keine Zeit mehr haben für die Sprachstandserhebung, für die individuelle Förderung des Kindes, was im Lehrplan oder was im Bildungsplan von Nordrhein-Westfalen steht. Und das verwundert uns in der Praxis dann schon immer sehr, weil dieser Bildungsplan kommt ja aus der Politik. Und wenn man jetzt sagt, was ist der Anforderungskatalog, dann ist es schon sehr bedauerlich, wenn wir das immer weiter aufweichen, anstatt die Strukturen, die wir haben, da zu stärken. Und auch eine Verunsicherung bei den Fachkräften zu schaffen, was bedeutet das jetzt eigentlich? Und wir sind eigentlich sehr froh, dass wir durch den starken Ausbau an Kinderbetreuung und auch den Rückgang der Geburten, jetzt, also darüber sind wir natürlich nicht so froh, wir kommen langsam dahin, dass die Eltern das erste Mal ihr Wunsch- und Wahlrecht, was im SGB VIII überhaupt verankert ist, wahrnehmen können, dass sie mal gucken können, wie funktioniert eigentlich die Kita A und B und was ist für mein Kind, für meine Familie die beste Situation und wie reagieren wir darauf? Wie das System, was gerade anfängt, Luft zu holen, da machen wir was Neues draus und schwächen es weiter. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade.
Da war jetzt ganz schön viel drin. Wenn Sie das jetzt so hören, da war ja jetzt schon eine ganze Menge bei. Ich habe eine ganz gemeine Abschlussfrage, aber da kommen wir erst vorher zu. Vorher möchte ich gerne wissen, welche 2 bis 3 Punkte Sie denn jetzt hier aus dieser Runde als nächste parlamentarische Schritte mitnehmen, wenn es denn dann so ist. 2 oder 3 Punkte. Und dann kommt der gemeine Zusatz. Und woran messen Sie in einem Jahr, ob NRW vorankommt?
Ja, also so oder so kommen die Debatten parlamentarisch auf uns zu fürs Kinderbildungsgesetz. Da sind wir schon eingestiegen. Und auch was die ABC-Klassen angeht. Da muss niemand mehr was für tun, sondern das passiert. Und natürlich passiert dann auch rechts und links davon immer eine ganze Menge. Und das ist ja auch richtig so. Ich glaube, was für mich aus ganz vielen dieser Themen ja immer mit herausgeht, ist ja am Ende eine Frage, auf die wir uns heute gar nicht konzentrieren wollten. Wir wollen ja vor allem über Sprache, Sprachförderung sprechen, aber am Ende kommen wir an ganz vielen Stellen eigentlich immer zurück zu Ressourcen, insbesondere im Bereich Personal. Selbst wenn Geld unendlich viel zur Verfügung stände für Kitas, können wir uns damit ja nicht von heute auf morgen neue Fachkräfte backen. Und ich glaube, dass wir über diese Fragen parallel ganz viel sprechen müssen und da vorankommen müssen bei der Frage Ausbildung, Attraktivität des Berufsbildes, Anerkennung und Wertschätzung genau dafür. Weil all die Dinge, die wir gerne machen wollen, egal ob das Sprachförderung ist oder in allen anderen Bereichen, egal ob wir über multiprofessionelle Teams sprechen, das sind immer Aufgaben, ja, ganz viel Dokumentation kann die KI machen, aber die Arbeit mit den Kindern, das machen Menschen und da brauchen wir mehr, die in diesem so wichtigen Bereich arbeiten und darum ist, glaube ich, die Frage Personalgewinnung, Personalhalten eine, die uns gerade in diesem Bereich noch ganz massiv begleiten wird, weil wir sonst nichts von dem, was wir uns in der Theorie vorstellen können, umsetzen werden. Insofern würde ich sagen, neben den konkreten Beratungen da, insbesondere die Frage Personal, wie schaffen wir das eigentlich und welche Möglichkeiten haben wir da? Wenn es nach mir geht, das wiederhole ich jetzt nicht, aber nicht jedes Schuhe anziehen gehört direkt in die Bildungsdokumentation, aber den Kita-Tag zu unterteilen in hier sind wertvolle Zeiten und hier sind nicht so wertvolle Zeiten, finde ich, geht in meinen Kopf persönlich nicht rein und am Ende steckt das hinter Kern- und Randzeiten. Und insofern werden da noch Diskussionen laufen.
Ich bin gespannt, was da für Diskussionen kommen. Ich meine, Kern- und Randzeiten sind dann immer die, wo man dann denkt, okay, wer hat jetzt morgens sich noch nicht krank gemeldet? Wer kommt noch? Und nachmittags ist, wer hält den Tag dann durch bis zum Schluss? Das ist ja, wenn ich das mitbekommen habe, so ein bisschen bei den Kern- und Randzeiten manchmal auch das Problem im Alltag. Sie haben gemerkt, wir haben jetzt eine ganze Menge nur ankratzen können. Ein paar Themen wurden angerissen. Aber wenn Sie jetzt sagen, nee, jetzt habe ich das extra dahin geschickt und jetzt ist meine Frage noch nicht drin. Jetzt kommt gleich der Teil mit der Suppe, wo Sie die einzelnen Teilnehmer nochmal in Ruhe auf Seite nehmen können und Ihre Frage, wenn sie noch nicht beantwortet wurde, stellen können. Oder wenn Sie sagen, boah, da möchte ich unbedingt mich weiter informieren. Da gibt es überall natürlich auch Möglichkeiten. Oder wenn Sie sagen, endlich weiß ich jetzt, habe ich ein Gesicht, wo ich mich mit anderen Eltern vernetzen kann, dann wissen Sie Bescheid. Ich danke erstmal an dieser Stelle meinem Podium hier auf der Bühne für Ihre spannenden, interessanten Antworten, für Ihre guten Ansätze, die hoffentlich dann auch umgesetzt werden, nämlich auch bei Ihnen. Weil ich weiß, dass viele von Ihnen im Alltag sich dann damit auseinandersetzen müssen, was hier in der Theorie auf dem Podium gut klappt, aber dann im Alltag leider nicht. Die wichtige Arbeit wird offensichtlich auch nicht immer so wertgeschätzt, wie es sein muss. Das ließ mich so der Zwischenruf am Anfang vermuten. Aber wenn wir jetzt hier in der Runde alle ein bisschen im Thema sind und noch ein bisschen, auch wenn es draußen schon dunkel ist, bei einer Suppe nett miteinander über die Zukunft reden können, kriegen wir vielleicht doch zusammen noch was gebacken, dass das mit dem Start klar fürs Leben mit der frühen Sprachförderung doch ganz gut hinhaut. Zumindest in dem Rahmen, wo wir Einfluss haben. Ich danke Ihnen. Vielen Dank an die Runde. Applaus